Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Professor Burkhard Sievers zum Thema Gendermedizin.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Wir sind zu Gast in Remscheid bei Professor Dr. Burkhard Sievers und sprechen über ein Thema, was bei uns noch gar nicht so aufgetaucht ist. Es soll um das Thema Gendermedizin gehen. Gendermedizin, was ist das eigentlich? Wie hat sich das entwickelt? Warum ist es notwendig? Ist das ein Mythos oder ein Must-Have in der Medizin? Und wir freuen uns, darüber mit Herrn Professor Sievers zu sprechen. Herr Sievers, Sie sind das erste Mal bei uns zu Gast im Podcast. Ich würde Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen. Und wie sind Sie denn auf das Thema Gendermedizin gestoßen?
Ja, also zur Vorstellung. Ich bin Chefarzt für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, Nephrologie und Intensivmedizin am Sanaklinikum Remscheid. Mhm. Und habe nebenbei auch mit dem Kollegen Dr. Esser noch eine Praxis, die wir betreiben. Wir haben hier in Remscheid das erste Gender-Herz-Zentrum gegründet, mit diesem Namen auch das einzige in Deutschland. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe vor langer Zeit mal 3 Jahre in den USA gearbeitet, an der Duke University in North Carolina. Und in den USA ist dieses Thema eigentlich schon in den 90er Jahren aufgekommen und präsent gewesen, so dass es an jeder größeren Klinik und an den Universitätsklinika eben auch entsprechende Abteilungen gab und Ambulanzen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Da bin ich später nach Deutschland zurückgekommen, habe natürlich gesehen, dass es nicht so viel gab hier, habe mich aber immer für das Thema weiter interessiert und das immer wieder aufgegriffen. Und freue mich natürlich jetzt, dass das Thema zunehmend an Beliebtheit auch in der Öffentlichkeit gewinnt.
Mhm. Das heißt, es ist irgendwas, was aus Amerika rübergeschwappt ist. Aber wie haben sich die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen dem genähert? Einfach aus einem klinischen Blickwinkel, dass bei Männern und Frauen unterschiedliche Symptome vorlagen oder über epidemiologische Daten? Wie kam das?
Das kam aus dem klinischen Blickwinkel und da bietet sich natürlich das Fachgebiet der Herz-Kreislauf-Medizin, die Kardiologie an, weil da gibt es tatsächlich auch ganz präsente und eklatante Unterschiede bezüglich des Herzinfarktes, also wenn eine Patientin in Notaufnahme kommt. Und so ist es damals eben in den USA auch gewesen, dass man bemerkt hat, aha, die Symptome und auch die Art der Herzbeschwerden sind doch bei Frauen anders als bei Männern gelagert. Und mit dieser Aufmerksamkeit ist man dann eben losgegangen und hat sich dem Thema etwas mehr und näher gewidmet. Und daraus sind dann tatsächlich auch Ambulanzen entstanden und auch Klinikabschnitte, wo sich eben Patientinnen hinwenden konnten, wenn sie eben das Gefühl hatten, dass sie anderorts nicht gut gehört, nicht beachtet oder aber auch ihnen nicht ausreichend und adäquat geholfen werden konnte.
Mhm. Ich bin ja Neurologe, ich habe so das Gefühl, wir Neurologen sind eher schlecht, was Gendermedizin angeht. Und Sie haben jetzt schon Ihr eigenes Fachgebiet, die Kardiologie, ins Feld geführt und vielleicht auch so ein bisschen die Modellerkrankung der Gendermedizin, ja, Herzinfarkt, kardiovaskuläre Erkrankung. Und haben ja auch schon angerissen, es gibt unterschiedliche Symptome, auch in Notfallsituationen. Was sind denn so fundamentale Unterschiede beim Herzinfarkt zwischen Mann und Frau?
Also beim Herzinfarkt ist es ja so, dass wir auch im Medizinstudium immer noch heute die typischen Männerbeschwerden gelehrt bekommen. Also beim Herzinfarkt linksthorakale Schmerzen, also Schmerzen linke Brust, Ausstrahlung linker Arm und Kiefer. Und das ist das, was immer noch auch in den Köpfen präsent ist bei den Ärztinnen und Ärzten, aber auch beim medizinischen Pflegepersonal. Bei den Frauen ist es aber häufig so, wenn sie einen Herzinfarkt haben, dann haben sie oft Übelkeit, Leistungsschwäche, Schmerzen im Oberbauch oder in der rechten Körperhälfte, auch manchmal zwischen den Schulterblättern im Rücken, sodass wir hier so chamäleonartige Beschwerden haben, die nicht unmittelbar mit einem Herzinfarkt in Verbindung gebracht werden. Sodass es auch heute immer noch so ist, dass bis zu 30% der kleineren und mittleren Herzinfarkte bei den Frauen in den Notaufnahmen übersehen werden. Das ist natürlich ein eklatanter Nachteil für die Patientinnen, für die Frauen, weil sie natürlich der leitliniengerechten Therapie und der adäquaten Therapie viel zu spät zugeführt werden.
Mhm. Drückt sich also mal dieser diagnostische Delay, diese Verzögerung oder auch die Therapieverzögerung auch in anderen Aspekten in der kardiovaskulären Medizin aus, oder ist es jetzt was auf den akuten Herzinfarkt beschränkt ist?
Nee, es gibt also eigentlich für jedes Fachgebiet, ne, auch in der Neurologie, da beispielsweise Unterschiede, auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Art und der Form der Demenz, in der Symptomatik, in der Ausprägung, in dem Progress. Oder auch bei psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, gibt es Unterschiede, aber auch andere. Bei den Herzkrankheiten ist es so, es gibt eigentlich frauenspezifische Herzerkrankungen oder Herzerkrankungen, die bei Frauen viel häufiger auftreten als bei Männern. Zum Beispiel Verkrampfungen der Herzkranzgefäße, die Koronarspasmen oder aber auch Mikrozirkulationsstörungen, also die Veränderungen und Schädigungen der kleinsten Gefäße am Herzen, wie auch besondere Arten des Herzinfarktes, denn nicht jeder Herzinfarkt geht ja mit einer Engstelle eines Herzkranzgefäßes einher, die über einen längeren Zeitraum entsteht, bis das Gefäß schließlich zu ist und verschlossen ist. Das ist ja sozusagen die Genese der Arteriosklerose und der altersbedingten koronaren Herzerkrankung, sondern es gibt eben auch andere Arten des Herzinfarktes, wie zum Beispiel Embolien durch Gerinnselbildung im Rahmen von Rhythmusstörungen, die häufiger bei Frauen auftreten, oder aber Einrisse der Gefäßinnenwand, die sogenannten Dissektionen der Herzkranzgefäße, bis hin zu der Stresskardiomyopathie, Broken Heart Syndrom, was auch bei Frauen viel häufiger ist. Also wir haben auch unterschiedliche Arten der Herzerkrankung, wo es im Vergleich zu den Männern, wo man bei Frauen aufpassen muss, dass man diese eben nicht übersieht.
Genau, diese Takotsubo-Kardiomyopathie, ne? Broken Heart Syndrom, das ist auch was ich auch tatsächlich als eher frauenspezifische Herzerkrankung abgespeichert hätte. Und es deckt sich aber auch mit den realen Daten sozusagen.
Deckt sich so, das ist viel häufiger und äußert sich ja wie ein Herzinfarkt, aber durch diese massive Stresshormonausschüttung, durch eine massive emotionale Situation, ob Trauer, ob Freude, ob massive Enttäuschung oder wie auch immer, kommt es eben zu einer akuten Herzschwäche, also Vollbild einer Herzschwäche, die aber vom EKG, auch von den Herzenzymen, also im Troponinwert in etwa, so imponiert wie ein akuter Herzinfarkt. Deswegen ist das auch so, dass Frauen, die da mit denen so ein Broken Heart Syndrom oder so einer Stresskardiomyopathie in die Notaufnahme kommen, die landen zunächst auch sehr schnell dann im Katheterlabor. In diesem Falle auch berechtigt. Da findet man dann allerdings, dass die Gefäße alle offen sind. Und man kommt dann erst über die Ultraschalluntersuchung des Herzens, über die Bildgebung zu dem typischen Kontraktionsmuster der linken Herzkammer, die eben dann schlecht pumpt und in den Basalen, in den oberen Abschnitten gut pumpt, aber in den restlichen Abschnitten nicht. Ähnlich wie das eine Tintenfischfalle darstellt. Deswegen eben auch dieser Begriff Takotsubo.
Mhm. Und Sie nannten eben auch eine ganze Reihe von anderen Ursachen, Ätiologien, die zu Myokarderkrankungen führen können, so habe ich es verstanden. Was hilft da? Hilft da wirklich, dass man dran denkt, dass Frauen einfach andere Ursachen haben können? Oder?
Absolut. Also man muss wirklich dran denken, weil sonst übersieht man das. Es ist notwendig, dass man eine Diagnostik betreibt, die ein bisschen über das Typische oder den Standard hinausgeht. Über den Tellerrand gucken ist da angesagt. Denn bei den üblichen 2-3 echokardiographischen Einstellungen, wenn man Ultraschall vom Herzen macht, da übersieht man dann schon mal das eine oder andere, insbesondere ob es sich um eine Füllungsstörung des Herzens handelt. Die weitaus häufigste Form der Herzinsuffizienz bei Frauen, Männer haben ja häufig eine systolische Herzinsuffizienz, das heißt also die Auswurfleistung des Herzens ist sozusagen vermindert. Und dann gibt es eben die zweite Form, das ist die diastolische Herzinsuffizienz. Da ist eben die Ansaugfunktion des Blutes gestört vom Herzen. Diese Art der Herzinsuffizienz kann starke Symptome machen. Mhm. In Studien sogar häufig mehr Beschwerden machen, was Luftnot, Alltagstauglichkeit und Belastbarkeit angeht, als die andere Form, die systolische Herzinsuffizienz. Und das ist eben auch ein wichtiges Thema, was häufig übersehen wird. Da braucht man eine spezielle Ultraschalluntersuchung des Herzens. Und es gibt spezielle Tests auch im Katheterlabor für spezielle Herzerkrankungen, die bei Frauen häufiger sind. Und es gibt dann eben auch natürlich moderne Behandlungsmöglichkeiten und auch moderne Medikamente, die seit einigen Jahren ja auf dem Markt erhältlich sind, um insbesondere diese Herzinsuffizienz dieser Füllungsstörung des Herzens zu behandeln.
Ich könnte mir vorstellen, Sie überblicken den Bereich der Herz-Kreislauf-Medizin am umfassendsten. Hat man denn für diese Erkrankung eine Vorstellung, woher diese Unterschiede zwischen Mann und Frau kommen, einfach methodisch? Liegt das jetzt nur an den Hormonen oder gibt es andere Faktoren, die man wirklich gut benennen kann?
Das liegt zum einen in der Organgröße. Frauen haben grundsätzlich ja statistisch gesehen zumindest mal kleinere Organe als Männer. Beim Herzen ist das dann so, dass die Steifigkeit der linken Herzkammer beispielsweise bei Frauen größer ist als bei den Männern. Die Kammer ist kleiner. Das heißt, bei Frauen ist es so, dass die ihre körperliche Belastbarkeit dadurch generieren, dass das Herz stärker und auch schneller pumpen muss. Das heißt, die triggern ihre Belastbarkeit vor allem auch durch eine Erhöhung der Pulsfrequenz. Das alles spielt natürlich eine Rolle bei auch der Leistungskurve. Und das sind also so diese organischen Faktoren. Und dann spielen natürlich sehr viel auch die Hormone eine Rolle. Die weiblichen Geschlechtshormone sind ähnliche Interakteure, wie das die Schilddrüsenhormone sind. Die spielen überall eine Rolle und sind überall dabei und interagieren. Und so ist es so, dass die weiblichen Sexualhormone in verschiedene Stoffwechselprozesse mit eingreifen. Insbesondere ist es dann eben wichtig, dass man bei den Frauen die zwei wesentlichen großen hormonellen Phasen unterscheidet, nämlich vor der Menopause, vor den Wechseljahren und nach den Wechseljahren, weil dann eben die Schutzwirkung des Östrogens, die Gefäßschutzwirkung weg ist mit den Wechseljahren. Und deswegen ist es auch so, dass die Frauen in zunehmendem Alter nach den Wechseljahren erheblich rasant, in einem rasanten Tempo aufholen bezüglich der Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen im Vergleich zu den Männern.
Mit den genannten, durchaus vorhandenen untypischen Symptomen. Aber über den,
ganz genau.
Ja, okay. Wir haben ja schon als akuten Notfall den Myokardinfarkt angesprochen, eben auch mit so einer unterschiedlichen Symptomkonstellationen. Wenn wir uns jetzt vom Herzen ein bisschen wegbewegen, aber in der Intensiv- und Notfallmedizin bleiben, gibt es da auch Unterschiede? Ich meine jetzt gelesen zu haben tatsächlich, dass Frauen später auf eine Intensivstation verlegt werden. Also globale Aussage, ist das Fakt tatsächlich oder?
Ja, also das ist tatsächlich so und es ist nicht nur so, dass es mit der Intensivmedizin so ist, sondern Frauen bekommen auch weniger häufig oder seltener eine leitliniengerechte Therapie. Das hängt ja nun auch damit zusammen. Mhm. Im kardiologischen Bereich ist es so, dass sie seltener beispielsweise Defibrillatoren implantiert bekommen bei einer Herzinsuffizienz oder wenn eben eine entsprechende Indikation besteht. Sie werden auch seltener und später Herzkatheter zum Beispiel. Also es gibt da schon entsprechende Nachteile und eben die etwas verzögerte Verlegung auf die Intensivstation rekrutiert sich eben auch daraus, dass die Frauen oft diese chamäleonartigen Beschwerden haben, die zunächst erstmal richtig eingeordnet werden müssen. Mhm. Und das ist ja auch, was ich anfangs sagte, die Schwierigkeit, dass immer noch doch relativ häufig Herzinfarkte in der Notaufnahme übersehen werden, liegt eben daran, dass das medizinische Fachpersonal und auch die Ärztinnen und Ärzte, die natürlich dazugehören, nicht entsprechend geschult ist. Und wir wissen, in der Notaufnahme ist es ja so, schon vorgeschaltet, auch im Rettungsdienst. Da wird ja triagiert. Ne? Mhm. Da kommt die Patientin aber und hat jetzt bei einem Herzinfarkt, hat eben nicht die typischen geschilderten Beschwerden, die lehrbuchartigen, Brustengegefühl und so weiter, sondern hat eben diese Leistungsschwäche und Oberbauchbeschwerden. Dann wird die eben im Grunde schon mal gastroenterologisch eingetütet und vom Rettungsdienst in die Notaufnahme verbracht. Hier, ich habe eine Patientin mit Oberbauchbeschwerden, dann ist die vom medizinischen Fachpersonal in der Notaufnahme, wird die dann gastroenterologisch eingetütet oder wenn sie Beschwerden in der rechten Schulter oder im Rücken hat, orthopädisch. Mhm. Und dann ist gleich mal der falsche Pfad sozusagen eingeschlagen und da verliert man Zeit.
Ja.
Und so ist es mit der Intensivmedizin auch, wenn der Patient auf der Station liegt oder kommt von außen rein, dann ist auch dieser gleiche Prozess, dass man die Symptome sozusagen nicht eindeutig zuordnen kann, nicht aus Böswilligkeit, sondern eben, weil man A, nicht geschult ist und weil es B, auch manchmal schwierig ist. Mhm. Und deswegen ist es so, dass man bei Frauen mit Beschwerden mit höchster Vorsicht vorgehen sollte und zumindest immer mal auch andere Organe, insbesondere auch das Herz, mitdenken sollte.
Ja. Ist dieser Gender Gap denn in der Herz-Kreislauf-Medizin am eklatantesten oder überstreckt sich das auch auf andere Fachdisziplinen?
Absolut. Von den anderen Fachdisziplinen ist noch nicht so viel bekannt, weil aber es gibt natürlich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in jedem Fachgebiet. Mhm. Ob das orthopädisch-unfallchirurgisch ist, ob das sicher auch neurologisch ist, ob das gastroenterologisch ist. Es gibt zum Beispiel ja im Rahmen der Onkologie auch unterschiedliche Ansprechraten von Checkpoint-Therapien, Antikörpertherapien. Man weiß zum Beispiel beim Lymphknotenkrebs, die Männer von der Immuntherapie gut profitieren, bei den Frauen die Immuntherapie aber alleine nicht den optimalen Erfolg liefert, sondern dass da oftmals noch nicht Chemotherapie kombiniert werden muss, um eben ein optimales Ergebnis zu erzielen. Und so gibt es in jedem Fachgebiet entsprechende Unterschiede. Bei den Orthopäden ist es beispielsweise so, dass zum einen es Fakt ist, dass Osteoporose mit Frauen assoziiert wird. Das heißt, bei Männern denkt man meistens nicht an Osteoporose, obwohl die Osteoporose-Häufigkeit bei Männern und Frauen ab dem 70. Lebensjahr gleich ist. Das ist zum Beispiel wichtig, sodass bei inadäquaten Traumata und Frakturen auch bei Männern dann mal an die Osteoporose denken sollte, weil die ist ja auch ganz gut behandelbar. Natürlich am besten, wenn man sie sehr früh erkennt. Aber bei den Orthopäden ist noch was anderes. Da ist ja beispielsweise, wir kennen ja diese ganzen Sportereignisse oder auch hier Frauenfußball-EM, wo wir auch viel gehört haben über entsprechende Knieverletzungen und Kreuzbandverletzungen und Bänderverletzungen und so weiter. Das rührt auch von der unterschiedlichen Anatomie. Die Frauen neigen eher zu einer leichten X-Beinstellung. Die haben einen anderen Winkel vom Oberschenkel zum Oberschenkelhals, also im Hüftgelenk. Das wird zum Beispiel bei der Endoprothetik überhaupt gar nicht ausreichend berücksichtigt, dieser Winkel. Und deswegen ist es eben oftmals doch auch so, dass nach einer Endoprothesenimplantation die Beinstellung, sage mal, nicht ganz optimal ausfällt.
Ja. Aber also woran liegt das? Das ist ja offensichtlich ein globales, allumfassendes medizinisches Problem. Liegt es daran, dass Medizin vielleicht historisch einfach überwiegend von Männern gedacht wurde und für Männer gedacht wird, so wie Sie es ja auch schon angerissen haben?
Ja, so ist das. Also das ist eben tradiert. Früher haben die Frauen in der Medizin als Patientin einen untergeordneten Stellenwert gehabt. Ist natürlich lange Zeit mitgetragen worden, natürlich seit langer Zeit auch nicht mehr so. Die haben natürlich einen hohen Stellenwert. Frauen haben 51% der Bevölkerung in der Gesellschaft sind Frauen. Deswegen war das ja eins der Punkte, die, sag mal, erklären, warum ich mich dafür interessiert habe, für das Thema, weil ich gedacht habe, gut, als Arzt oder als Ärztin fängt man ja eigentlich an und möchte eigentlich jeden Patienten und jede Patientin gut behandeln und optimal behandeln. Und wenn man nur erfährt, dass 51% der Gesellschaft eigentlich nicht ganz optimal behandelt ist, dann, sage ich mal, verdient das schon eine besondere Aufmerksamkeit und ein besonderes Engagement. Und das ist eigentlich auch der Grund, mit ein paar Bullet Points, die mich allzu so beeindruckt haben, wie zum Beispiel, wir wissen alle, Herz-Kreislauf-Gefäßerkrankungen sind Todesursache Nummer 1, Deutschland weltweit. Aber Frauen sterben häufiger an Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen als Männer. Das ist zum Beispiel so, wie echt stimmt das jetzt? Das haben wir gar nicht so gewusst, war nicht bewusst, ja. Oder Frauen sterben häufiger an Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen als an allen Krebserkrankungen zusammen. Mhm. Das ist auch sowas, wo man denkt, so kann doch gar nicht sein. Ja. Ne? Weil ja. Brustkrebs ist doch in aller Munde, ja. Und aber Brustkrebs ist eigentlich nur ein Bruchteil von der Todesrate von den Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bei Frauen. Und Frauen haben beispielsweise die Prävention, die Vorsorge von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen überhaupt nicht gut auf dem Schirm.
Ja.
Andererseits gibt es natürlich auch andersrum, wo wir eben Brustkrebs genannt haben. Jede 100. Brustkrebserkrankung trifft einen Mann. Und Männer sollten sich auch häufig mal die Brüste abtasten, ist aber gar nicht populär. Aber die Brustkrebserkrankung beim Mann ist genauso prognostisch relevant und schlimm wie bei der Frau. Ja, Frau. Ja. Insofern sage ich mal, ist das selbst bei vielen Posts, die man in Social Media Bereichen sieht, von den Kostenträgern, Krankenkassen machen ja auch aufmerksam Brustkrebskampagne oder so. Da ist doch immer wieder nur von den Frauen die Rede, sodass die Männer doch häufig vergessen werden. Und wenn ich dann mal Zeit und Lust habe, dann schreibe ich drunter, hallo, bitte auch mal an die Männer denken. Jede 100. Ja. Brustkrebserkrankung trifft einen Mann. Ne? Das ist ja nicht so wenig eigentlich.
Das stimmt. Aber wie kommen wir jetzt aus dieser Geschlechterfalle wieder raus? Sie haben schon auch angerissen, irgendwie es hängt auch mit der Lehrvermittlung zusammen. Haben Sie einen Überblick darüber, ob das Thema Gendermedizin im Medizinstudium mittlerweile irgendeinen Stellenwert hat?
Beginnt. Wir arbeiten dran. Es gibt eine große Initiative, gerade in Nordrhein-Westfalen. Es gibt dort den Bereich Medizin.NRW. Und da gibt es Cluster und da gibt es ein Leuchtturmprojekt Gendermedizin, wo wir eine relativ große Gruppe sind von unterschiedlichen Fakultäten, Unikliniken, aber auch peripheren Krankenhäusern, ganz unterschiedlicher Fachrichtungen, die da auch zusammensitzen, die sich um dieses Thema kümmern. Es gibt auch einen Lehrstuhl in Bielefeld mittlerweile, wo eine Kollegin sehr engagiert und intensiv daran arbeitet, das Thema der geschlechterspezifischen Medizin in die Curricula des Medizinstudiums zu bringen, sodass das also in die Lehrpläne mit reingeht, dass es auch prüfungsrelevante Fragen darüber gibt. Und dass eben auch natürlich medizinisches Fachpersonal geschult wird. Ja. Also das Thema ist adressiert, aber es ist noch ein weiter Weg, bis alle Fakultäten sozusagen das in ihre Lehrpläne und Weiterbildungskurricula integrieren. Aber der Anfang ist gemacht, zumindest mal punktuell, denn eigentlich trägt sich das Thema am besten, indem aus jeder Fachrichtung, ob Orthopädie, ob Gastroenterologie, Onkologie, Neurologie, auch die chirurgischen Fächer natürlich, dass sich da eben Kolleginnen und Kollegen interessieren für dieses Thema und eben gucken, was bei ihnen in ihren Fachbereichen wichtig ist und was für Unterschiede gibt und das dann eben auch im Rahmen von Lehre vermitteln.
Ja.
Nur so geht es ja. Es gibt nicht den generellen Gendermediziner, der über alles sozusagen Bescheid weiß und dieses lehrt, das Thema Allgemeinmedizin, sondern das ist ja viel tiefgreifender, muss ja auch wissenschaftlich adressiert werden. Die Studien müssen entsprechend designt werden. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Insofern ist das sicher so, dass jede Fachrichtung einen Bereich der geschlechtsspezifischen Medizin haben sollte. Und zwar auf dem Wege hin geht das ja alles. Die geschlechtsspezifische Medizin ist ja nur ein Aspekt der individualisierten oder personalisierten Medizin.
Also konkret für die Lehre, es sind Leuchtturmprojekte, der Anfang ist gemacht, aber es ist noch nicht flächendeckend implementiert.
Okay. Ist es definitiv nicht. Es gibt zum Beispiel eine Kollegin, die Frau Professor Thürmann aus Wuppertal, die sich seit vielen, vielen Jahren aus pharmakologischer Sicht mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden befasst und diese auch lehrt im Medizinstudium. Aber das sind eben natürlich noch Einzelne. Das muss natürlich in die Breite an jede Universitätsklinik, in jedem Medizinstudium. Das muss in die Ärztekammern, in die KV als Fortbildung. Es muss aber auch Rettungsdienst und medizinisches Fachpersonal entsprechend geschult werden. Und zwar nicht nur zum Thema Herzinfarkt, ist natürlich wichtig, klar. Aber eben in allen Belangen und Bereichen ist das ein Thema, was einfach Aufklärung erfährt. Und es muss die Bevölkerung mit einbezogen werden. Für die ist es nämlich auch wichtig, weil der aufgeklärte Patient oder der aufgeklärte Mensch in der Bevölkerung, der muss natürlich auch seine Symptome, die er hat, einordnen können. Und da ist es bei Frauen häufig so, dass die schon alleine aufgrund von Vielfach- und Mehrfachbelastung ihre sich selbst ja immer ganz gerne zurückstellen und sagen, naja, gut, das geht schon wieder. Und ich habe jetzt auch gar keine Zeit im Moment, das abklären zu lassen, weil ich habe hier einen Care-Auftrag für Angehörige, da ist ein Pflegefall in der Familie oder ich habe Kinder da und so weiter, da sind die nicht abkömmlich. Und das ist natürlich was, was die Gesellschaft und auch eine Adresse an die Politik, da müssen die Voraussetzungen natürlich geschafft werden, um zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern, aber nachhaltig zu fördern und sinnhaft zu fördern. Das ist natürlich absolut auch notwendig und ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja auch bestimmte Risikofaktoren, die nur für Frauen gelten in Bezug auf Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen. Die sind augenblicklich zumindest im internistischen und hausärztlichen Bereich gar nicht adressiert, kardiologischen auch nicht, aber die sind natürlich extrem wichtig für die Entstehung von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen.
Ja, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Sie das Thema Wissenschaft auch gerade selber angesprochen haben. Klassische Studien, Medikamentenstudien, wie die im Moment regulär designt sind, wird da so eine geschlechterspezifische Wirkung von Pharmazeutika berücksichtigt?
Ich will mal nicht sagen, nicht allgemein nein, sondern es wird besser. Was besser geworden ist, ist, dass der Anteil der Frauen in den Studien zumindest schon mal höher ist als früher, aber immer noch nicht hoch genug in den meisten. Wenn man eine Studie geschlechtsspezifisch designt, dann gehört in jedem Falle dazu, dass man die zwei unterschiedlichen hormonellen Phasen mit einbezieht, nämlich vor der Menopause und nach der Menopause. Dazu braucht man eine höhere Patientenzahl. Die Studie dauert auch länger. Oder man braucht eine höhere Patientinnenzahl. Aber im Wesentlichen ist es so, dass wir ja viele Studien auch im Arzneimittelbereich haben. Und da ist es einfach so, dass man schon bei Phase 1 berücksichtigen muss, dass man unterschiedliche Dosierungen zwischen Frauen und Männern testet. Weil es gibt momentan ja nur 3 Medikamente auf der Welt, wo es im Beipackzettel eine unterschiedliche Dosierung für Frauen und Männer gibt. Ansonsten gibt es das nicht.
Welche sind das denn?
Ja, da gibt es ein bestimmtes Haarmedikament, okay. Da gibt es ein Krebsmedikament ich glaube noch ein Krebsmedikament, wo das aber im Nachhinein rausgekommen ist. Da ist die Dosierung, ist das angepasst worden und dann ist das im Nachhinein korrigiert worden. Ja. Weil man gemerkt hat, dass man bei der Dosierung, die zwischen Männern und Frauen gleich sind, bei den Frauen doch erheblich mehr Nebenwirkungen hatte.
Ja.
Und weil sonst gibt es kein Medikament im Beipackzettel, wo Unterschiede gemacht werden. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil man weiß mittlerweile, dass Frauen etwa 30 bis sogar manchmal 50% weniger Dosierung brauchen, um die vollständige Wirkung zu entfalten. Und ansonsten natürlich unnötige Nebenwirkungen produziert werden. Und dadurch natürlich auch eine eingeschränkte Compliance. Also die setzen natürlich dann die Medikamente folgerichtig ab.
Ja.
Dadurch bleibt die Erkrankung natürlich unbehandelt mit entsprechenden prognostischen Folgen.
Ja.
Und wenn man will, kann man das zum Beispiel auf das Abwehrsystem mal fokussieren und fragt sich, wieso kriegen eigentlich Männer und Frauen die gleiche Impfdosis?
Ja.
Ja, ist ja nie getestet in Studien, deswegen sagen wir mal, kann man jetzt nicht hingehen, weil wir jetzt gerade auch in der Zeit sind, wo Grippeimpfungen und andere Impfungen, Pneumokokken und so weiter wieder sind, Covid-Impfung und so weiter, gibt es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede, Dosis zwischen Männern und Frauen ist gleich, kann man aber jetzt nicht hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne wenig Impfung, weil die Impfungen sind natürlich genormt und auch so zugelassen, aber die Frauen haben eben ein schnelleres, stärkeres und länger anhaltendes Abwehrsystem.
Okay.
Nun ist es ja bei den Impfungen so, dass man gerade eine Abwehrreaktion, Antikörperbildung produzieren möchte. Und das, sage ich mal, ist deswegen nicht ganz plausibel, warum Frauen, die eben eine schnellere, stärkere und länger anhaltende Immunantwort haben, dieselbe Dosis bekommen wie Männer.
Das stimmt.
Die könnten also mit einer geringeren Dosis klarkommen. Das erklärt möglicherweise auch, warum Frauen bei den Impfungen eben mehr Nebenwirkungen haben als Männer.
Aber nutzen Sie jetzt dieses Wissen, was Sie gerade erläutert haben, auch klinisch für Ihre Patienten, dass Sie sagen, okay, also ich weiche von der Standarddosis ab, weil...
Ja, absolut, ja. Absolut. Also wir haben es ja so, dass wir erstens regelmäßig Fortbildungen machen, zweitens habe ich unter den Kollegen hier mein Buch So heilt man heute mal verteilt, damit sich auch jeder ein bisschen belesen kann. Da habe ich geschrieben über die 10 häufigsten Volkserkrankungen und die entsprechenden geschlechtsspezifischen Unterschiede und auch mit Fallbeispielen und Symptomenboxen, sodass wir hier schon auch was tun für die Ausbildung und die Awareness im ärztlichen Bereich, wie auch im pflegerischen Bereich oder im medizinischen Fachpersonalbereich. Wir machen es tatsächlich so, dass wir oftmals eine niedrige Dosierung nehmen als im Beipackzettel empfohlen. Ganz insbesondere, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Frauen mit Blutdruckeinstellung anfangen, Blutdruckmedikamente niedrig anfangen, weil wir wissen auch, und das haben wir häufig genug erlebt, wenn man die normale Standarddosis nimmt und nimmt dann vielleicht noch 1-2 Medikamente gleich auf einmal oder ein drittes dazu, dann ist es so, dann dauert das 3 bis 5 bis 7 Tage, dann kommen auch die Patientinnen wieder mit Schwindel oder Kollaps.
Ja.
Weil der Blutdruck dann eben zu niedrig ist.
Ja.
Oder der Hausarzt muss es abpuffern und dann entsprechend korrigieren oder die Hausärztin. Und das ist zum Beispiel was. Oder aber auch bei Blutfettsenkern, Statinen zum Beispiel, weiß man, dass die Nebenwirkungsrate bei Frauen bezüglich der Statine deutlich höher ist als bei Männern. Insbesondere dieses Muskelkater, Muskelkater-ähnliche Beschwerden oder eben Myalgien, ne? Sodass wir häufig dann mit einer sehr geringen Dosis anfangen. Wenn die Blutfettwerte richtig hoch sind, dann lieber noch ein zweites Medikament ebenfalls in geringer Dosis ergänzen, sodass man den synergistischen Effekt nutzen kann, aber nicht das Problem hat, durch die hohe Anfangsdosis die Nebenwirkungsrate nach oben zu treiben.
Ja.
Oder aber ich hatte jetzt gestern war jemand von der pharmazeutischen Firma da und haben wir uns nett ausgetauscht über neueste Studien und dann wurde gefragt, ja, wieso nehmen Sie denn eigentlich, uns ist aufgefallen, die können ja dann gucken im Verordnungsspiegel, was wir verordnen oder wie auch immer, über die Klinikapotheken vermutlich und so verordnen sie eben nur denn die Hälfte der Dosis. Ne? Das ist ja eigentlich unüblich. Wie gesagt, ja, weil wir viele Frauen haben und weil ich eben bei dem Medikament lieber mit der niedrigen und der Hälfte der Dosis anfange, weil ich genau weiß, dass eine Nebenwirkung besonders häufig auftritt bei Frauen und deswegen fangen wir mit der niedrigen Dosierung auf und titrieren uns dann hoch. Natürlich sind die Patienten in der Regel nicht so lange in der Klinik, dass wir das mit dem Hochtritieren hier machen, sondern schreiben das dann entsprechend oder empfehlen das im Arztbrief und hoffen, dass es dann im ambulanten Bereich umgesetzt wird.
Gehen die Hausärzte denn da mit? Also ist das so Ihr Eindruck, dass sie es nachvollziehen können?
Ich denke und hoffe schon. Das können wir natürlich nicht in jedem Falle, also das können wir nicht monitoren oder so, aber ich hoffe das schon, dass auch im niedergelassenen Bereich eine entsprechende Awareness so langsam entsteht. Wenn nicht, dann kommen die eben mit der niedrigen Dosierung dann beim nächsten Mal bei uns vorbei und wir erhöhen das dann.
Ja.
Oder sie bleiben auf der niedrigen Dosis, wenn die Wirkung dann ausreicht, dann
absolut.
Ist es ja auch okay.
Ja.
Insofern ist ja dann das Ziel auch erreicht. Aber ja, die Durchdringung im ambulanten Bereich, aber auch im Klinikbereich bei den Ärztinnen und Ärzten ist noch nicht ausreichend.
Ja.
Und das ist ja auch der Auftrag von einer ganzen Gruppe von Akteurinnen und Akteuren, wo wir uns da auch austauschen und verbunden haben, dass wir eben auch dafür sorgen, im Schulterschluss mit der Ärztekammer und auch der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, zu dem wir einen hervorragenden Kontakt haben, war auch jetzt vor 2 Wochen eine tolle Veranstaltung in Düsseldorf bei der Ärztekammer Nordrhein, in Zusammenschluss mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe, also auch die beiden Ärztekammer haben sich zu diesem Thema nochmal zusammengeschlossen, um auch einen viel größeren Kreis nochmal zu erreichen. Das sind natürlich tolle Aktionen, die auch zeigen, dass die Ärztekammerpräsidenten und die Ärztekammer selber ein Interesse hat, ebenso wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, das auch oder auch Westfalen-Lippe, das Thema zu adressieren und eben für ihre Mitglieder und dann eben auch eine Fortbildung zu organisieren und und das Wissen da weiterzugeben.
Okay, also die Awareness wächst und die Durchdringung wird intensiver. Wenn man das zu Ende denkt, wo könnte das denn hinführen jetzt so im Bereich ärztliche Weiterbildung? Glauben Sie, ist es realistisch, dass man dann tatsächlich mal Kardiologe mit der Zusatzbezeichnung Frauenherzheilkunde werden kann? Oder ist das wünschenswert?
Ja, das ist sehr wünschenswert. Man hat ja heutzutage für alles Zusatzqualifikationen. Ja. Wissen Sie auch, als Neurologe gibt es ja auch 1000 Zusatzqualifikationen, ja, die man machen kann. Wir qualifizieren uns ja zum Teil extrem viel und das ist ja fast inflationär geworden. Man kann über die Deutsche Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, wo ich auch im Vorstand bin, als Vorstandsmitglied, kann man die Zusatzqualifikation Gendermediziner erreichen. Mhm. Das kann man heute schon tun. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, kann man sich auf der Website gerne erkundigen. Mhm. Das gibt es. Das macht Sinn, weil man dann zeigt, auch nach außen, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Es gibt sehr viele Frauen, die viele Ärzte gesehen haben und viele Ärztinnen und dennoch Beschwerden haben, die bisher nicht gelöst werden konnten und auf der Strecke geblieben sind, die sich nicht ernst genommen fühlen, die jahrelang mit ihren Beschwerden rumlaufen und die sich dann bei uns melden. Mhm. Und wir bemühen uns dann zu helfen, soweit es geht. Mhm. Können wir auch nicht in jedem Falle machen, aber in vielen Fällen dann schon.
Ja.
Das ist immer aufwendiger, auch von der Diagnostik aufwendiger, es ist zeitaufwendiger. Aber es ist dann schön, wenn man doch helfen kann. Und insbesondere ist natürlich ein Mensch dankbar, der seit vielen Jahren oder seit langer Zeit mit einem Problem rumgelaufen ist, was er dann gebessert bekommen
hat. Total, klar. Ich würde zum Ende des Gesprächs noch einmal die Perspektive wechseln wollen, weil wir doch jetzt viel so über Ärzte oder über ärztliche Probleme gesprochen haben. Aber gibt es Gendermedizin auch aus Patientensicht? Also gibt es unterschiedliches Risikoverhalten, Vorsorgeverhalten zwischen Männern und Frauen? Und wie inkludiert man das in dieses ganze Problem?
Das ist ganz wichtig, die Information, die Awareness, das darum wissen, dass es Unterschiede gibt, wenn man auch nicht alle im Einzelnen kennt, aber alleine das Gefühl, es gibt Unterschiede in Beschwerdesymptomatik und in den Erkrankungen zwischen Männern und Frauen. Das sorgt ja schon dafür, dass man etwas aufmerksamer mit sich selbst umgeht. Das ist schon mal wichtig. Auch zur Hausärztin, zum Hausarzt gehen oder zum weiterbehandelnden Facharzt und sagen, können wir vielleicht bei der Dosierung der Medikamente irgendwas einsparen, weil vielleicht reicht für mich ja die niedrige Dosierung, mal anstupsen. Der aufgeklärte Patient, die aufgeklärte Patientin ist immer willkommen und immer wichtig. Und schärft natürlich auch die Aufmerksamkeit beim Arzt, der damit dann konfrontiert ist. Das, was ich eben mal kurz angerissen hatte, die frauenspezifischen Risikofaktoren, wenn es jetzt auch wieder um Herz-Kreislauf-Gefäßerkrankungen gibt, das sind Risikofaktoren, die werden eigentlich immer vom Gynäkologen gefragt. Das ist zum Beispiel, wenn man einen frühen Beginn, frühes Einsetzen der ersten Menstruationsblutung hat, frühes Einsetzen der Wechseljahre, wenn man Krebserkrankungen im gynäkologischen Bereich hat, wenn man in der Schwangerschaft einen Hochdruck hatte oder in der Schwangerschaft einen Diabetes hatte, wenn man ganz viele Zysten an den Eierstöcken hatte, dieses POC, dieses polyzystische ovarielle Syndrom, wenn man viel Stress hat, auch Gewalt in der Partnerschaft, psychosoziale Faktoren, soziokulturelle Faktoren, das sind echte Stressoren, die genauso viel wiegen wie die traditionellen Risikofaktoren, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Fettstoffwechselstörung, Rauchen, Übergewicht. Die werden eigentlich nie abgefragt, sodass Frauen eigentlich, wenn sie diese Risikofaktoren für sich selbst mal reflektieren und überlegen, habe ich da was gehabt, behalten sollen und damit zu ihrem Hausarzt und Hausärztin gehen sollen und sagen mal hier, ich bin in einer erhöhten Risikokategorie, weil Frauen von den üblichen Risikoscores unterschätzt werden. Das heißt, die werden viel zu niedrig einkategorisiert, weil diese aufgezählten Risikofaktoren gar nicht berücksichtigt werden. Das heißt, wenn Frauen wissen, ich habe in der Schwangerschaft einen Hochdruck gehabt, ich habe Zuckerkrankheit gehabt in der Schwangerschaft, dann haben die ein deutlich erhöhtes Risiko für spätere Herzkreislauf und Gefäßerkrankungen. Und wenn man das weiß, dann geht man eben früher zu Vorsorgeuntersuchungen und Das Gute ist, wenn man früh zur Vorsorgeuntersuchung geht und frühzeitig Risikofaktoren erkennt, dann kann man etwa 70-80% der Erkrankungen verhindern oder erheblich zeitlich nach hinten verschieben. Mhm. Und das ist der wichtigste Auftrag, nicht nur für die Frauen, aber auch für die Frauen, insbesondere auch für die Männer, die noch schlechter sind bei der Vorsorgeuntersuchung. Bitte zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen, frühzeitig auch für die Herz-Kreislauf-Gefäß-Erkrankungen, weil dann kann man wirklich auch Sachen verhindern und davon profitiert man, weil man will ja letztendlich gesünder älter werden.
Ja, Herr Professor Sievers, vielen Dank. Das war ein super spannender Einblick in ein komplexes, aber auch klinisch relevantes Thema. Also gut, dass Sie bei uns sind. Sie hatten schon angerissen, für alle, die weiterlesen wollen, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel
So heilt man heute.
So heilt man heute. Das ist erschienen bei...
Das ist im ZS-Verlag verschrieben, ja. Erschienen Edelgruppe,
ja.
Edelverlagsgruppe. Und da geht es um die 10 häufigsten Volkserkrankungen und speziell die geschlechtsspezifischen Unterschiede gerichtet an die allgemeine Bevölkerung, aber auch medizinisches Fachpersonal und Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, können da noch einiges mitnehmen, weil, wie gesagt, die Unterschiede in allen Gruppen, ja. Medizinisch, nicht medizinisch, noch nicht so bekannt sind und da doch ein erheblicher Nachholbedarf besteht.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass noch reichlich profundes Wissen drin steckt. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal bei uns zu Gast sind.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und ja, an alle da draußen noch vielen Dank fürs Zuhören.
Danke Ihnen auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.